An der gegenüberliegenden Wand, vor einer Tafel, stand eine Frau in einer gelben Robe. Sie hielt einen Zeigestock in der Hand. Auf der Tafel waren eine Menge Abbildungen zu sehen. Kreise, Winkel, Kurven, Schlangenlinien und Vierecke, Halbkreise, die von Parallelen geschnitten wurden. Die Frau deutete nacheinander mit raschen Bewegungen auf ein Zeichen nach dem anderen, während die Kinder im Rhythmus ihrer Hand sangen. Paul horchte. Ihm fiel auf, dass die Stimmen mit jedem Schritt, den er mit Tara tiefer in das Höhlensystem hineinmachte, leiser wurden. »Baum«, sangen sie. »Baum, Gras, Düne, Wind, Berg, Hügel, Feuer, Blitz, Fels, Felsen, Staub, Sand, Hitze, Obdach, Hitze, Winter, Kälte, Leere, Erosion, Sommer, Höhle, Tag, Spannung, Mond, Nacht, Kaprock, Sandflut, Abhang, Pflanzung, Binder.« »Ihr unterrichtet die Kinder noch in solchen Zeiten?«, fragte Paul. Haras Gesicht war ernst und ihre Stimme ebenfalls, als sie sagte, »Was Liet uns gelehrt hat, darf nicht einen Moment unterbrochen werden. Auch wenn er jetzt tot ist, wir werden ihn nie vergessen. So ist die Art der Tschakopsa.« Sie kreuzten einen Weg und bogen nach links ab, traten auf einen erhöhten Absatz, schoben einen orangefarbenen Gasevorhang beiseite und blieben stehen. Hara sagte, »Dein Jali ist bereit für dich, Usul.« Paul zögerte, bevor er ihr in den dahinterliegenden Raum folgte. Er fühlte sich plötzlich unwohl dabei, mit dieser Frau allein zu sein, und ihm wurde bewusst, dass er hier eine Welt betrat, die man nur verstehen konnte, wenn man sich dazu durchrang, ökologisch zu denken. Die Welt der Fremen, empfand er, begann mit allen verfügbaren Händen nach ihm zu greifen und ihn zu vereinnahmen. Und er wusste, was dies bedeutete. Den wilden Dschihad. Den religiösen Krieg, den er, wie ihm seine Gefühle sagten, um jeden Preis zu verhindern hatte. »Dies ist dein Jali«, hörte er Hara sagen. »Warum zögerst du?« Paul nickte und trat ein. Er schob den linken Teil des Vorhangs zur Seite und spürte dabei, dass Metallfäden darin eingewoben waren. Er folgte Hara in einen kleinen Vorraum und dann in ein größeres, quadratisches Zimmer, das mehr als 30 Meter im Quadrat maß. Auf dem Boden lagen dicke blaue Teppiche, während blau-grüne Wandbehänge die Felswände verbargen. Rote Gewebe hingen unter der Decke, ebenso vier Leuchtgloben. Es kam ihm vor wie das Innere eines Zeltes. Hara stand vor ihm, legte die linke auf ihre Hüfte und sah ihn eindringlich an. »Die Kinder sind bei einem Freund«, erklärte sie dann. »Sie werden sich dir später vorstellen.« Paul verbarg sein Unbehagen dadurch, indem er den Raum einer eingehenden visuellen Untersuchung unterzog. Hinter einem Vorhang zu seiner Rechten lag ein weiterer Raum, an dessen Wänden Kissen aufgestapelt lagen. Er spürte einen leichten Luftzug und sah nach oben, ohne jedoch die Öffnung, aus der er kommen musste, zu erkennen. »Wünschst du, dass ich dir helfe, den Destillanzug abzulegen?«, fragte Hara. »Nein, vielen Dank. Möchtest du etwas essen?« »Ja.« »Hinter dem nächsten Raum findest du eine Rückgewinnungskammer.« Sie deutete nach rechts. »Falls du dich ohne Destillanzug entspannen möchtest.« »Du sagtest, dass wir diesen Siege verlassen müssen«, begann Paul. »Sollten wir nicht mit dem Packen anfangen oder sowas?« »Alles zu seiner Zeit«, erwiderte Hara. »Die Schlechter haben unsere Region bisher noch nicht durchdrungen.« Sie zögerte noch immer und starrte ihn an. »Was hast du?«, fragte Paul. »Du hast nicht die Augen des Ibad«, sagte Hara. »Es sieht sehr seltsam aus, dieses Weiß um deine Augen, aber nicht unattraktiv.« »Hol jetzt das Essen«, sagte Paul. »Ich bin hungrig.« Hara lächelte ihn an. Es war das wissende Lächeln einer Frau, aber eben deshalb wirkte es beunruhigend auf ihn. »Ich bin deine Dienerin«, murmelte Hara, lächelte, wandte sich mit einer schnellen Bewegung von ihm ab und verschwand hinter einem beiseite geschobenen Vorhang in einem engen Tunnel. Wütend auf sich selbst stürmte Paul durch den dünnen Vorhang in den Nebenraum zu seiner Rechten. Einen Augenblick lang blieb er dort stehen und sah unsicher zu Boden. Er fragte sich, wo Chani jetzt war. Chani, die gerade ihren Vater verloren hatte. In dieser Beziehung haben wir das gleiche Schicksal, dachte er. Ein klagender Schrei hallte durch die äußeren Korridore, wurde jedoch von den wallenden Vorhängen gedämpft. Er wiederholte sich in größerer Entfernung. Und noch einmal. Schließlich verstand er, dass jemand die Zeit ausrief. Ihm fiel auf, dass er bisher keinerlei Uhren zu Gesicht bekommen hatte. Der Geruch eines brennenden Kreosotebusches drang in seine Nase und überlagerte auf der Stelle alle Gerüche, die dem Siege zu eigen waren, wenngleich Paul sie auch vorher schon nicht mehr wahrgenommen hatte. Erneut fragte er sich, welche Rolle seine Mutter in seiner Zukunft spielen würde. Er nahm sie bisher nur wie einen Schemen wahr. Und seine noch ungeborene Schwester. Das, was vor ihnen lag, erschien ihm plötzlich ungewisser als jemals zuvor. Energisch schüttelte er den Kopf und konzentrierte sich auf die erstaunliche Tatsache, dass die Kultur der Fremen mehr Tiefe besaß, als man angenommen hatte. Und er war jetzt einer von ihnen. Mit allen Gefahren, die die Vereinnahme mit sich brachte. Etwas, das ihm mehr Schwierigkeiten als alles andere einbringen konnte, war ihm bereits aufgefallen. Es gab keinen Giftschnüffler in dieser Höhle. Und auch die anderen Räume waren damit nicht ausgerüstet. Und dennoch konnte er bereits mit seiner Nase eine ganze Anzahl von gefährlichen und nicht seltenen Giften wahrnehmen. Hier, inmitten des Sieges. Als er das leise Rascheln der Vorhänge vernahm, drehte er sich um und erwartete Hara zu sehen, die mit dem angekündigten Essen zurückkehrte. Stattdessen sah er zwei Jungen im Alter von etwa 9 und 10 Jahren, die ihn mit misstrauischen Blicken musterten. Beide trugen kleine Kreismesser und hielten die Hände an den Griffen. Und Paul erinnerte sich an das, was man sich über die Kinder der Fremen erzählte, dass sie ebenso zu kämpfen verstanden wie die Erwachsenen.